Ja, seit Anfang des Jahres sind wir immer wieder blockweise dran mit dem Unser Vater. Heute das allerletzte Mal jetzt in dem ersten Halbjahr. Mich fasziniert immer wieder, im Unser Vater ist in so wenigen Worten so viel drin. Eigentlich alles, was wir brauchen für unser Leben, alles, was wir nötig haben, einfach für alles in so einem kurzen Teil, wo es unser Gebetsleben kann oder soll ausmachen. Wenige Worte lehrt Jesus uns beten. Und vielleicht hast du schon gemerkt, Bergpredigt, das ist so, der sagt man so, das ist eine Predigt, die Jesus gehalten hat zu seinen Jüngern, wo er auf einem Berg war. Und mitten drin ist Vater uns, mitten drin in dieser Bergpredigt. Und die Bergpredigt handelt eigentlich viel davon, wie Christen sollen, wie seine Jünger sollen leben. Und mitten drin also ist unser Vater. Ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, das zeigt, die Mitte von unserem Leben soll Gebet sein. In allem, was wir tun, die Mitte von unserem Tun oder das Zentrum von all unserem Sein ist Gebet. Ich finde es, Vater unser, enorm hilfreich. Auch, ich habe das letzte Sonntag erlebt, am Kirchentag in Wetzikon, in dieser Eishalle. Die Eishalle war bumsvoller Leute. Ich weiß nicht, ich glaube, um 1500 oder mehr Leute. Und aus den verschiedensten Denominationen. Also wirklich aus allen richtigen christlichen Kreisen sind Leute gewesen. Und dann haben wir miteinander unser Vater gebetet. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, so 1500 oder mehr Leute, die miteinander unser Vater gebetet. Das ist. Also mir ist im kalten Schauer der Rücken abgelaufen. Und es hat begeistert auch, wie wir ein Gebet haben, einfach über alle Grenzen aus. Es war eine wunderbare Erfahrung, diesen Kirchentag. So gemeinsam mit so vielen unterschiedlichen Christen zusammen oder unterschiedlichen Formen, die auch gepflegt werden im Christsein, können es unser Vater beten. Heute wollen wir den Schluss von diesem Gebet nochmal miteinander anschauen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein kräftiger Abschluss, ein mächtiger Abschluss. Aber hast du gewusst, der Schluss hat Jesus wahrscheinlich seine Jünger gar nicht gelehrt. Das sind gar keine Worte, die in der Bibel sind. In den ältesten Bibelhandschriften findet man die Worte nicht. Also man kann fast mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, das hat Jesus seine Jünger, die Worte hat er ihnen am Schluss so nicht gelehrt und nicht gesagt. Übrigens, wenn du jetzt zum Beispiel eine Bibel da hast, die Lutherbibel, und sie aufschlägst, es ist in Klammern, hast du eine neue Übersetzung da, neue Genfer Übersetzung, Hoffnung für alle, wirst du sehen, die Worte sind gar nicht drin. Manche Bibelübersetzungen haben so ein kleines Eis zum Beispiel oben dran, am Schluss, und dann steht, dass nicht in den ursprünglichen Bibeltext die Worte so drin gewesen sind. Wie sind denn die Worte überhaupt gekommen? Heute beten wir sie, und für uns ist es selbstverständlich, das gehört zum Vater unser. Wie kommen denn die überhaupt in die Bibel nie? Wie kommen die überhaupt zu uns, dass wir die beten? Da kann man ein bisschen Geschichte schauen. Im Judentum zur Zeit von Jesus war es üblich gewesen, dass man nach einem vorgesprochenen Gebet noch frei ein Lob angeschlossen hat. Der Priester hat das Gebet vorgelesen, beispielsweise im Psalm, und die Gemeinde hat anschliessend mit einem Lob geantwortet. Und die ersten christlichen Gemeinden, die haben den Brauch übernommen. Schon am Anfang vom 2. Jahrhundert ist unser Vater in der Gemeinde mit diesen Worten beendet worden. Also die Gemeinden haben von sich aus selber die Worte so formuliert und so geantwortet. So sind die Bibeln hier am Schluss. Aber ich glaube, wir könnten wirklich auch ohne Bedenken beten. Wenn es Jesus so nicht formuliert hat. Der Inhalt, der ist ja völlig bibeltreu. Findet man auch in Psalmen oder am Schluss von Briefen in ganz ähnlicher Formulierung. Und ich möchte einfach zu zwei Hauptpunkten heute Morgen noch ein bisschen darauf eingehen. Das eine ist, das erste ist ein Perspektivenwechsel, findet da statt. Der Schlusssatz, der schließt ja eine Reihe von Bitten ab. Zuerst kommt unser tägliches Brot, vergeben, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns. Also so Bitte zu Gott. Und dann wechseln Perspektiven. Und das ist ja der Grund von unseren Bitten, ist ja, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Sonst, wenn wir nicht wüssten, dass Gott Kraft, das Reich ist, die Herrlichkeit, dann müssen wir gar nicht zu ihm beten. Wenn er keine Kraft hat, wenn ihm nicht alles würde gehören, ihm nicht alle Macht wäre und nicht die Herrlichkeit wäre, und zwar bis in Ewigkeit, ich glaube, dann könnten wir unser Gebetsleben einstellen. Also es ist wirklich der Grund, es fängt ja auch an mit denn. Bei Gott sind unsere Bitten am richtigen Ort deponiert. Seine Möglichkeiten sind unbeschränkt. Es ist eigentlich eine Proklamation, der Schluss. Es heisst, oder mit dem drücken wir eigentlich aus, die Dimension, wo wir drin leben, ist nicht die allerletzte Wirklichkeit. Es gibt eine grössere Dimension. Dimension, wo Gott eine reale Herrschaft ausübt. Eine unsichtbare Dimension, wo eigentlich gerade jetzt neben dir und mir ist. Einfach nicht sichtbar, aber real. Denn dein wechselt Perspektiven. Eben noch haben wir um tägliches Brot, um Vergebung, um Erlösung vom Bösen gebeten. Jetzt schwenkt der Blick weg von uns und unseren Bitten hin zu Gott. Schon ganz am Anfang ist es ja so, da geht der Blick zuerst zu Gott, unser Vater. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Und am Schluss kehren wir genau zu dem zurück. Dein und mein Vater hat alles in der Hand. Ihm gehört Kraft und Herrlichkeit. Das macht doch auch ein bisschen gelassen. Also, wenn du diesen Wort vertrauen kannst, dann kannst du gelassener unterwegs sein. Ich könnte sagen, vielleicht Gelassenheit in dem, dass du gut schlafen kannst nachts. Du musst dich nicht beschäftigen, kommt jetzt das gut oder kommt das nicht gut. Vielleicht auch den Tag über. Jemand hat mal das so ausgedrückt und hat gesagt, eigentlich zeigt sich die Stärke von unserem Glauben oder die Kraft von unserem Glauben zeigt sich in den Anforderungen vom Alltag, wie gelassen wir die nehmen können. Wenn wir nämlich die können gelassen nehmen und sagen, aber es ist ja alles in Gottes Hand. Mein Leben und alles ist in Gottes Hand. Ich muss mich gar nicht sorgen um so viele Sachen. Das drückt etwas aus von dem, dass du einen starken Glauben hast. Wenn du gelassener kannst sein. Kolosserbrief heisst das, wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet eure Gedanken immer wieder nach oben zu Gott, damit ihr nicht im Irdischen behaften bleibt und euch nur noch um das dreht. Ist noch schwierig, finde ich manchmal. Ich bleibe schon manchmal wirklich im Irdischen behaftet, in dem, was mich anbelangt, und vergesse Gottes Kraft und Möglichkeiten. Es gibt in der Bibel weltweit bekannte Berichte von dem Teenager, wo der Vater, also da sehen wir auch gerade, es spricht auch wirklich für junge Leute. Junge Leute können kräftig sein im Glauben. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Es können ältere Leute schwach sein im Glauben und es können junge Leute sehr kräftig sein im Glauben. Also der Teenager wird vom Vater zu seinen Brüdern geschickt und er soll ihnen ein bisschen zu essen bringen, ein bisschen Brot, ein bisschen Käse. Und es geht nicht lang, steht er an einem Reis gegenüber. David gegen Goliath. Gegen den soll er kämpfen. Und der junge David ruft, ich komme mit dem Beistand von Gott, dem Herrscher von Himmel und Erde. Der Goliath lacht ihn aus. Aber was macht er? Er schaut nicht auf den Goliath, er schaut auch nicht auf sich selber, auf seine Unmöglichkeiten. Er schaut auf Gott. Mutig schwingt er seine Steinschleudern und der Reis kippt um. Hast du schon mal so etwas erlebt? Ich meine, jetzt in deinem Alltag bist du dem Goliath gegenübergetreten. Vielleicht jetzt ist es nicht eine Person gewesen, vielleicht sind es auch Sachen gewesen, vielleicht hast du irgendwie Schwierigkeiten gehabt. Einfach ein riesen Berg, wo hast du müssen sagen, das kann ich nicht, das übersteigt meine Kräfte. Das schaffe ich nie. Und dann ist es gelungen, den Blick davon zu lösen und auf Jesus und seine Möglichkeiten zu vertrauen. Du hast eine völlig neue Perspektive geschenkt bekommen. Und hast gesiegt, nicht in der eigenen Kraft, sondern in der Kraft von Gott. Ich möchte einfach noch kurz zu Kraft und Ewigkeit noch ein paar Gedanken. Gell? Bei uns heisst es ja eher, mein ist die Kraft. Also nicht dein ist die Kraft zu Gott, sondern eher mein ist die Kraft. Also es ist ja so ein perfekter Body, höher IQ, dickes Portemonnaie, Macht über andere. Man könnte einem auch Wohlstand sagen, wo wir drin leben. Wozu braucht es da noch Gott? Sogar wenn ich sage, ich glaube an Gott und ich lebe mit Gott, ist die Versuchung sehr, sehr hoch, in eigener Kraft zu wirken. Also unser Vater weist eigentlich uns völlig weg von uns zu dem hin, der wirklich alle Kraft hat. Dein ist die Kraft. Und wenn Menschen anfangen, aufhören, auf ihre eigene Kraft zu vertrauen, dann passiert manchmal auch in der Geschichte Unfassbares. Auch in der Chrishona-Geschichte war es jemand, der absolut schwach und elend war. Wo der Anfang geleitet hat in der Schweiz. Das war der Markus Hauser. Der hat studiert in Basel auf dem höchsten Berg, auf der St. Chrishona. Und dort haben sie ihm nachgeleitet, er soll das Studium abbrechen. Er schaffe das sowieso nicht. Erstens hat er wissensmässig, oder intelligenzmässig, könnte man dem sagen, nicht wirklich das Rüstzeug gehabt. Zweitens ist er körperlich schwach gewesen, immer wieder krank. Dann hat er noch schlecht gesehen, schlechtes Augenlicht. Dem haben sie also mehrmals nachgeleitet, er soll das Studium abbrechen. Er selber hat das aber nicht abgebrochen, weil er hat sich von Gott wie gerufen gefühlt und bestätigt gefühlt und hat weiter studiert. Und dann haben sie ihn auf Rheinach geschickt, an seine allererste Stelle, und dort war er eine Zeit. Und dann plötzlich erlebt er, wie die Kraft Gottes über ihn kommt. Also, es wird so in seiner Biografie beschrieben, zuerst eigentlich als schwaches Werkzeug, was soll ich, was kann ich. Und dann erlebt er, dass die Kraft Gottes in ihn kommt. Also, jetzt, vielleicht hört ihr da etwas raus, was eigentlich theologisch sehr umstritten ist. Theologisch ist das sehr umstritten. Man sagt doch, wenn sich jemand entscheidet für Gott, dann kommt die Kraft Gottes in ihn. Und nachher läuft er mit dieser Kraft. Interessanterweise, bei ihm gibt es eine sogenannte zweite Erfahrung. Eine neue Ausrüstung mit der Kraft vom Heiligen Geist. Er ist schon lange unterwegs mit Gott. Und dann hat er ganz neue Kraft vom Heiligen Geist erlebt. Und dann beschreibt er das so, wenn er dann an am Sonntag führen ist, das wünscht sich, glaube ich, jeder Prediger oder jeder, dann sei alles total einfach gewesen. Das Predigen ist einfach gewesen, das Singen ist einfach gewesen, das Musizieren ist einfach gewesen und die Leute sind nur noch dazugeströmt. Und er hat gemerkt, das ist nicht in seiner Möglichkeiten gewesen, nicht in seiner Kraft. Da ist wirklich Kraft Gottes geflossen. Also, ich meine, das wünscht sich jeder Prediger. Ich weiss nicht, ob ich manchmal auch so Wünsche habe. Das gibt's einfach so Berufswünsche halt. Sag mal, leck, wenn die Kraft Gottes so wird fliessen, dass einfach nur noch Leute zuströmen und umkehren und sagen, Jesus ist das Größte und das Beste. Das wünscht man sich. So hat er das erlebt, aber in völliger Schwachheit. Der war kein Reis gewesen, der war klein gewesen. Ist nicht kräftig gewesen, körperlich schwach gewesen, nicht gut gesehen. Also, Gottes Kraft ist in ihm mächtig gewesen. Oder man könnte auch sagen, vielleicht gerade erst durch das, dass er so schwach war, recht zum Zug gekommen. Gottes Kraft ist grenzenlos. Sie hat Himmel und Erde geschaffen, König zu Fall gebracht, die Weltgeschichte prägt. Jesus von den Toten auferweckt. Also ich denke, wenn du und ich können lernen, immer besser lernen, auf die Kraft vertrauen in unserem Leben, dann wird eine Wirkung von unserem Leben ausgehen. Im Epheserbrief lesen wir. Aha. Bin ich zu weit? Ah, da. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit und Ewigkeit. Schon immer hat Gott mit Menschen, die sich gar nicht stark gefühlt haben, die sich schwach gefühlt haben, Geschichte geschrieben. Und für Zeit und Ewigkeit gehört Gott alle Kraft. Ewigkeit, ich weiß nicht, ob, also meine Vorstellung übersteigt, wenn ich das Wort höre, Ewigkeit. Gell? Ich kann mir vielleicht so 10 oder 100 Jahre noch vorstellen und manchmal singen wir in einem Lied auch 10'000 Jahre, werde ich dich loben und dann singen wir noch bis in Ewigkeit. Aber ich glaube, wir Menschen, wir können uns das in unserer heutigen Zeit, was Ewigkeit bedeutet, können wir gar nicht so wirklich nachempfinden. Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit. Der Computer, das Auto, das ich heute neu kaufe, ist eigentlich morgen, oder man könnte jetzt vielleicht sagen, in 6 Monaten schon wieder überholt. Und der Weltmeistertitel heute Abend, in 4 Jahren ist der vorbei. Also, es ist alles kurzfristig. Der Modetrend langt den Sommer lang. Aber die Ewigkeit, was das bedeutet. Ich kann es zwar nicht erfassen, aber ich versuche, die dem ein bisschen nachzuspüren. Und ich denke manchmal, wenn ich den Blick auf die Ewigkeit oder auf Gott ein bisschen besser könnte richten könnte, dann würde manchmal das, was mich da so gefangen nimmt oder beschäftigt, ein bisschen weniger Gewicht haben. Der Paulus beschreibt es ja auch so, dass die Zeit, die wir drin leben, eigentlich so eine kurze Zeit ist. Und er beschreibt sie ja als eine notvolle Zeit, eine kampfvolle Zeit. Aber er sagt, es ist so kurz auf das, was nachher kommt. Ich glaube, er beschreibt dort wirklich etwas für unser Leben, wo wir können sagen, ja, unsere Zeit da, die ist ein Kampf. Der Kampf, der dir bestimmt ist. Jedem anderen, aber es ist ein Kampf, es ist Wildwasser, es ist selten, dass man mal ein schönes, flaches Ding hat, wo du schön kannst. Meistens musst du rudern und machen, bis einfach die Wildwasserfahrt ist. Aber nachher, irgendwann kommt die Ewigkeit. Also wenn ich mehr mit dieser Perspektive leben könnte, ich glaube, ich wäre weniger aufgeregt. Manches, was mir jetzt im Moment wichtig scheint, wird vielleicht weniger wichtig sein. Das wäre so der erste Teil, der Perspektivenwechsel. Der zweite Teil, komme ich nochmal darauf zurück, es ist ja ein Lob, das da ausgesprochen wird gegenüber Gott. Also der Schluss vom Vater Unser zeigt, dass Loben auch zum Beten gehört. Wir bestürmen Gott nicht nur mit alltäglichen Sorgen und Bitten, sondern sagen ihm auch, was er uns bedeutet. Wir beten ihn an. Und das nicht, wie es mir jetzt heute Morgen einfach gerade gut geht, sondern wenn ich weiss, wer er ist und wie er ist. Also ich lobe Gott, wie Gott Gott ist. Punkt. Und wenn ich jetzt von Loben und vielleicht von Anbeten rede, dann meine ich natürlich nicht nur Lieder, nicht nur Singen. Obwohl, Singen, Lieder, das ist ein ganz wichtiger oder entscheidend wichtiger Aspekt. Aber es geht immer eigentlich um eine Herzensangelegenheit. Die Form, wie man Gott lobt, die ist nebensächlich. Und ich erinnere mich noch, wenn es heute wäre, als ich da zu Oster oben im Gebärsaal gestanden bin mit ein bisschen wackeligen Beinen. Meine Frau hat soeben unseren ersten Sohn geboren. Ich durfte ihn zum ersten Mal in die Hand heben. Ja, in dem Moment ist Gott loben nicht schwer gefallen. Mittlerweile hat er sich weiterentwickelt. Ist er erwachsen worden, wird bald 18. schaue ich jetzt nur auf die Umstände? Ja, wie automatisch kann ich beten, wenn ich gerade etwas sehr positiv empfinde, oder kann ich Gott loben, aber wie ist es, wenn ich etwas nicht so positiv empfinde? Erinnerst du dich an Situationen in deinem Leben, wo du gerne einfach Gott gelobt hast, wie es so gut gelaufen ist? Anbeten, loben, also Gott, in den schönen und dankbaren Momenten vom Leben. Das ist, würde ich sagen, nicht so schwierig. Aber wenn nicht alles im grünen Bereich ist, wie ist es dann? Also im ersten Moment scheint uns Menschen das ja paradox. Wie kann man Gott loben, wenn ich im Loch sitze? Sollen wir doch zuerst raushelfen und dann schauen wir weiter? Wo das Vater unser gebetet wurde, ist im 2. Jahrhundert, oder wo die Worte so dazugekommen sind, ist Christenverfolgung gsi. Es war eine Zeit, wo, wenn du dich öffentlich zu Jesus bekannt hast, das bedeutet hat, dass du vielleicht die Arbeitsstelle verloren hast, dass du die Familie verloren hast, vielleicht sogar das Leben verloren hast. Die haben trotzdem Gott gelobt. Also nicht nur bei schönem Wetter. Die Apostel haben das ja vorgelebt. Es gibt ja einen Bericht in der Apostelgeschichte, wo das einfach 1a rauskommt, der Bericht von Paulus und Silas. Sind ja gefangen worden wegen ihrem Glauben an Jesus. Und dann lesen wir dort, nachdem sie so misshandelt worden waren, warfen sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Also die Gefängnisse damals, die haben keine Fenster gehabt, die sind ein Loch gewesen. Ein absolutes Loch. Das Wasser von der Wand runtertropft, da war es kalt gewesen. Da sind der Draht über die Füße gelaufen. Grauenhafte Situation. Gegen Mitternacht. Da sind sie also vielleicht schon etwa 4 Stunden in der Gefangenschaft gewesen. Schwierige Zeit gehabt. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Also die sind in einer unmöglichen Situation und loben Gott. Und dann erleben sie, dass das befreiend ist. Gefängnistüren springen auf. Also es ist sogar äußerlich befreiend. Für die, im wahrsten Sinn vom Wort, ist das befreien. Loben zieht nach oben. Ein Sprichwort, wo ich glaube, schon seit Jahrzehnten bekannt ist. Wenn wir in der Tiefe lernen, auf Jesus zu schauen, wenn wir in der Tiefe hinein lernen, Anbetungslieder zu singen. Ja, viele von diesen Liedern, die wir singen, übrigens sind in grosser Not entstanden. Viele von den tiefsinnigsten Liedern sind nicht in den wunderbaren Zeiten entstanden. Ich selber merke, wenn ich es schaffe, aus dem Jammer rauszukommen oder aus dem Jammertal rauszukommen, auch mich gegenüber Gott ausstrecken und ihn zu loben, das zieht mich wirklich auf. Das hilft. Es ist nicht so einfach und es ist mir wirklich nicht immer zum Loben zumut. Gefühle innerlich sagen manchmal total das Gegenteil. Und da ist wie so eine Entscheidung gefordert. Vertraue ich dennoch auf Gott? Er steht über allen Dingen. Er hat den Überblick über meine kleine Welt. Loben ist ein echt gutes Mittel. Wir erinnern uns an die Liebe, an die Gnade, an die Barmherzigkeit von Gott. Nicht umsonst sagt der Schreiber vom Psalm 103, das war David, lobe den Herrn meine Seele. Und alles in mir seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also er sagt das zu sich selber, er gibt sich selber den Befehl. Und jetzt, meine Seele, jetzt lob du deinen Gott. Ein bekannter Pfarrer hat dazu geschrieben, ein Mensch, den kann man loben, wenn man sieht, was er macht. Oder wenn er Gutes geleistet hat, dann kann man ihn loben. Gott muss man loben, um zu sehen, was er kann. Also ist noch interessant, was er da bringt. Gott muss man loben, um zu sehen, was er kann. Anbetung, Lob öffnet uns die Augen für Gottes Realität. Wir sehen, dass er alle Kraft hat, alle Macht hat, dass ihm alles gehört. Klar, wir können das nicht recht fassen. Manchmal können wir einfach nur staunen. Ich glaube, es ist gut, hört das Vater unser so auf, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Mit einem Lob. Der Vers oder die Worte werfen uns ganz auf Gott. Und dort sind du und ich und wir mit unserem Leben am richtigen Ort. Amen. Jetzt haben wir so eine Möglichkeit, eine Zeit, wo wir die Möglichkeit haben, auch Gott mit Liedern zu loben. Die Alessandra und das Team werden jetzt dann gerade da auf die Bühne kommen, werden uns leiten, indem wir mit Liedern Gott anbeten. Zugleich ist es aber gerade auch möglich, das Abendmahl hineinzunehmen. Also sie haben vier Lieder. Innerhalb von diesen vier Liedern kannst du aufstehen und das Abendmahl nehmen im Hinterbereich vom Gottesdienst. Das Abendmahl will uns ja ganz bewusst erinnern, wer Jesus ist, was er für uns da hat, was er für eine Kraft hat und dass ihm nichts unmöglich ist. Dass er uns all unsere Schuld vergibt und uns reinigt, dass wir wieder rein sind. Also, ich schließe jetzt mit einem Gebet und möchte einfach bitten, dass die Zeit, die wir jetzt vor uns haben, möge die Zeit sein, wo Gott mit seinem Geist kann unter uns wirken kann. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So beten wir es. Und so, wenn wir auch jetzt, wenn wir in die Lieder einstimmen, zu dir beten, Vater im Himmel, wenn dich loben und dich anbeten, und wenn dir danken, und wenn das Abendmahl nehmen im Wissen, Herr Jesus, was du für uns da hast. Und danke, dass wir heute Morgen auch Kraft von dir, Heiliger Geist, erfahren. Amen.